Guten Morgen miteinander. Ich heisse Siegfried Nüesch für die, die mich nicht kennen. Ich komme von Evrätiken oder genauer die, die in der Geografie ganz gut sind, von Bisiken. Ich fange an mit einem biblischen Krimi. Der David ist zum mächtigsten König in Jerusalem geworden. Es ist ihm gut gegangen, aber bis dahin war es ein weiter Weg gewesen. Er hat angefangen bei seinem Vater als Hirt, der Schaf, geschaut. Dann ist die Geschichte gekommen, da mit dem Krieg gegen die Philister, wo er dann mit dem Goliath gekämpft hat. Das hat ihn bekannt gemacht. Dann ist er zum Teil am Königshof gewesen. Dann wieder auf der Flucht. Anführer geworden von einer Bande. Und so weiter. Und jetzt endlich, jetzt ist es so wie gewesen. Jetzt hat er Ruhe gehabt. Find sind besiedigt gsi. Er hat seinen Palast gehabt, ist in Jerusalem gsi. Einfach so, wie er sich's vorgestellt hat, wie es doch toll ist. Ich lese, wie es weitergegangen ist, 2. Samuel 11, Vers 1 bis 5. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dachhaus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uria. Da ließ David sie holen, und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. David hat dann probiert, die Sache zu verstecken. Hat ihren Mann von der Front zurückgeholt, hat ihn heimgeschickt zu seiner Frau, so dass das Kind dann eben von ihm wäre. Also Kuckuckskind, sagt man ja dem. Und der hat gesagt, mache ich nicht. Wenn meine Kollegen im Krieg sind, gehe ich nicht heim zu meiner Frau. Dann hat er ein riesen Essen gemacht, mit Wein und allem, hat ihn abgefüllt. Und als er betrunken war, zu der Frau schicken. Der hat gesagt, mache ich nicht. Wenn meine Kollegen im Krieg sind, gehe ich nicht heim zu meiner Frau. Dann hat er einen anderen Plan gefasst. Er hat gesagt, gut, ich lasse am Chef, am General ausrichten. Das nächste Mal stell dem Mann von der Bathseba zuvorderst an die Front. Und wenn Find kommt, dann befehlt denen links und rechts von ihm, dass sie sich zurückziehen. Gemein. Und dass er so in die Hand von der Find fällt und umkommt. Und so ist es geschehen. Ihr Mann ist umgekommen im Krieg. Und er hat die Frau genommen. So gut, so recht. Für ihn. Nicht vor Gott. Gott hat es nicht durchgelassen. Gott hat den Propheten Nathan zu einem geschickt und es geht weiter. 2. Samuel 12, 9 bis 12. Der Prophet hat gesagt, warum hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uria durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uria zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr, ich werde gegen deine eigene Familie vorgehen, sie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan. Ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Und so ist es auch ganz, ganz dramatisch. Sexueller Missbrauch unter den Geschwistern, der Vergewaltigung, Mord unter den Kindern von David. Selber hat er auf die Flucht gehen vor seinem Sohn und so weiter. Es ist genau so gekommen, wie es da beschrieben ist. Einfach katastrophal schrecklich. Wo es vorher mit dem David durchaufgegangen ist. Mann, nach dem Herz von Gott, hat es irgendeinen Bruch gegeben und sie ist abwärts gegangen. Immer mehr abwärts. Und wir müssen uns fragen, was ist denn der Grund gewesen? Wo ist es passiert? Wir müssen uns fragen, wo ist der Platz gewesen vom David? Wo hat er hingehört? David ist ganz klar ein Mann gewesen für die Front. Ein Kriegsmann von Gott. Das war sein Platz gewesen. So ist er gross geworden. Und was macht er? Es heisst da, haben wir es gehört, als er an einem Spätnachmittag vom Mittagsschlaf aufstand. Das ist das Problem. David hat andere geschickt. Er hat sich bequem eingerichtet. Und mit seiner Trägheit hat der Abstieg angefangen. Wo er seinen Dienst verlassen hat, den Platz verlassen hat, wo Gott hat wollen, hat die Sünde angefangen. Man findet ab und zu Christen in der Krise. Und das kann einen Haufen Gründe haben. Aber vielleicht ist es auch das. Sie sind nicht mehr dort, wo sie Gott haben möchten. Sie haben sich bequem eingerichtet. Sie haben Gottes Weg verlassen. Es geht ihnen vielleicht äußerlich gut. So super ist David noch nie gegangen. Innerlich. Total daneben. Wo wir vor ein paar Jahren pensioniert worden sind, haben wir uns vorgenommen, meine Frau und ich, wir machen das Sabbatjahr. Wir haben es vorher sehr streng gehabt. Wir haben gesagt, jetzt machen wir mal ein Jahr nichts. Ich nehme keine Dienste an, nichts. Und das war einfach toll gewesen. Ein Jahr voll Ferien. Mit dem Camper in Europa unterwegs. Total cool. Aber mein Eifer für Gott ist verkaltet. Ich hätte jetzt viel mehr Zeit gehabt. Ich hätte jetzt viel mehr Zeit gehabt, die Bibel zu lesen, zum Beten, zum mit Gott Zeit verbringen, miteinander zu sein. Es geht ja euch auch so in den Ferien, oder? Dann habt ihr ja mehr Zeit zum Bibel lesen, mehr Zeit zum Beten und so macht ihr ja auch in den Ferien mehr, oder? Ihr merkt, was durchläuft. Wo das Jahr vorbei war und ich wieder angefangen habe, das zu tun, was mir Gott für mein Leben beauftragt hat, bin ich innerlich förmlich aufgebrüht. Es ist eben normal für den Christ, dass er dort ist und das tut, was Gott will. Der Christ hat ja mal gesagt, Gott, ich höre auf dich, ich gehe deinen Weg. Ich bin dort, wo du mich haben möchtest. Das ist normal, wenn ein Mensch zu Christus gefunden hat. Und dann soll das eben auch gelten. Bei manchen ist das der Höhepunkt. Und nachher geht es abwärts. Menschen, die am Anfang in erster Liebe, in erster Begeisterung gesagt haben, Gott, dir gehöre ich, Gott, dir diene ich und so weiter. Und nachher geht es nur noch abwärts. Schade, wer anders plant von Gott. Werden immer träger wie der David und sind mehr beim Sonnenbad als im Dienst an der Front zu finden. Ist nicht gut. Dann, im Dienst für Gott werden wir selber am meisten beschenkt. Es ist überhaupt nicht so, dass ich Gott etwas mache, welche Leistung muss er bringen, sondern wenn ich an seinem Platz bin, werde ich am meisten beschenkt, ich selber am meisten. Die Bibel beschreibt das normale Christsein an vielen Stellen. Ich lese jetzt aber Epheser 2, Vers 8 bis 10. Da heißt, durch Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf Leistung, sodass sich niemand rühmen kann. Denn wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, zu tun, was gut ist. Und jetzt, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, das Vorbereitete auszuführen. Im griechischen Grundtext eigentlich noch anders. Dort heisst, Gott hat schon alles gemacht. An dir liegt es jetzt, da drin zu leben. Also wir tun nicht etwas für Gott. Das sagt der Paulus da ganz klar am Anfang. Du musst nicht Gott etwas Gutes bringen. Braucht er nicht, kann er selber. Du bist sein Werk. Er hat dich gemacht. Er hat dich gerettet. Du bist zu ihm gekommen und er hat dir die Schuld vergeben. Jesus hat alles gemacht, ist genug. Er will nicht noch, dass du etwas dazu bringst. Braucht es nicht. Er hat aber gesagt, er hat mit dem, dass du Christ geworden bist, dass du zu Jesus gefunden hast, dass du gläubig geworden bist, in dem Moment hat er für dein Leben schon vorbereitet, was er reingelegt hat. Und das ist dein Platz, das ist dein Dienst. Und jetzt lebt drin. Ohne Krampf. Einfach mit Gott. Weil Gott Gott ist. Das ist normales Christenleben. Alles andere ist irgendeine Sündigstheorie. Ich höre immer wieder Menschen oder Gemeinden, die sagen, ja, wir haben zu wenig Mitarbeitende. Und es gibt tausend Gründe, um sich zu dispensieren, um zu sagen, ich habe keine Zeit im Moment oder ich bin am Anschlag und so weiter. Ich würde dir einfach mal die Frage zurückgeben. Was ist denn das Werk, wo Gott für dich schon geschafft hat, dass du selbst drin leben? Was ist dein Job? Was ist dein Platz? Weisst es? Machst es? Bist du dort? Dann geht's dir gut. Und vielleicht erklärt es auch, warum das viele nicht weiterkommen. Nochmal. Dort, wo ich Gott diene, beschenkt er mich am meisten. Ich möchte es zeigen an einem Beispiel. Lukas 10, ab Vers 3 und dann Vers 17. Da war Jesus mit seinen Leuten, mit den Jüngern unterwegs gewesen. Und dann hat er etwa 70 auf die Seite genommen und hat Folgendes gesagt. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe, grüßt niemanden unterwegs und wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede sei diesem Haus und so weiter. Krasses Bild. Jesus sagt, wie Lämmer in einen Rudel von Wölfen. Wisst ihr, was da passiert? Nicht einmal erwachsene Schafe, vielleicht noch ein bisschen gehen könnten, oder? Aber auch ein erwachsenes Schaf hat in einem Wolfsrudel keine Chance. Und er sagt, ihr seid wie Lämmer, wie kleine Schafe. Wo zumindest ins Rudel der Wölfe kommt, tönt nicht gut, oder? So schicke ich euch. Das ist die Realität. Und sie sollen nicht unfreundlich sein, aber wenn es heisst, grüßen niemand auf dem Weg, zielklar machen das, was Gott euch, oder was ich euch jetzt da schicke. Und tun meinen Job machen und das vorbereiten, was ich euch sende. Hart, oder? Würden wir sagen. Und wir kommen zurück. Vers 17, die 72 oder 70, je nach Übersetzung, kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, sogar die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sagte zu ihnen, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus muss es abholen. Die sind so begeistert, die sind so voll von dem, was sie erlebt haben. Haben gesagt, hey, du, wir haben Gott live erlebt. Sogar die bösen Geister müssen, es ist wie bei dir, Jesus. Einfach jetzt bei uns. Das ist so toll. Und Jesus hat es abgeholt und gesagt, ja, wisst ihr, Musik wird dann einmal im Himmel gespielt. Jetzt üben wir noch ein bisschen. Aber, wisst ihr, das ist normal. Wenn ihr den Platz, den Job macht, den ich euch sage. Schon lange her. Ein Beispiel, ich war damals in Jugendarbeit. Ein grosser Jugendkongress in Essen. In Deutschland, etwa 20'000 junge Leute. Und das Thema von dem Kongress war, wie können wir wirksam, freundlich, einladend von Jesus reden. Und dann haben wir so eine Seminargruppe gehabt, ich habe auch eine geleitet. Und dann haben wir so Tag für Tag geschaut, wie können wir wirklich gut Zeugen sein von Jesus. Und dann ist, glaube ich, Donnerstag gewesen, hat es geheißen, so, und jetzt machen wir's. Und wir haben das Gebiet von Essen zuteilt bekommen, andere Gebiete, wir sind verteilt gewesen und sind dann mit dem Tram dort rausgefahren und ich habe schon ein bisschen gesehen, die machen ein bisschen komische Gesichter zum Teil. Jetzt, wo es ernst gilt. Und dann haben wir das gemacht und haben eine Zeit abgemacht, wenn wir uns wieder treffen, zum Zurückfahren. Und das erinnere ich mich noch genau. Da sind zwei junge Frauen gewesen. Die haben dort, wir sind in so einem Tram gestanden, beim Heimweg, haben erzählt. Haben gesagt, du, wo wir rausgefahren sind, haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir hocken in einen Kaffee, trinken ein Gocki oder irgendetwas und warten, bis die Zeit um ist und dann fahren wir mit euch wieder zurück. Haben es gemacht. Sind dort irgendwo gesessen und haben da etwas getrunken und dann sitzt ein junger Mann zu und dann kann es ja geben, zwei junge Frauen. Und sie kommen ins Gespräch, vielleicht hat er gefragt, was macht er, woher kommt er und so weiter. Und sie fangen an zu reden. Über Jesus. Sie haben aber Pech gehabt. Er war ihnen weit überlegen gewesen. Mit ihren Argumenten und allem sind sie bald am Ende gewesen und so. Und sie haben eigentlich nichts können ausrichten. Enttäuschend. Menschlich. Und jetzt sind sie da auf dem Tram, auf dem Retourweg und erzählen begeistert. Und ich habe gemeint, ich höre nicht recht. Sagen zueinander, weisst, wenn wir jetzt heimkommen, ich weiss nicht mehr, welche Stadt von Deutschland, wenn wir jetzt heimkommen, dann machen wir das wieder. Wir gehen auf die Strasse und reden von Jesus. Die hat es gepackt. Das hat dort gezündet, wo sie es angefangen hat zu machen. Die haben keinen Erfolg gehabt, die haben nicht wollen, aber sie haben es gemacht. Jesus hat es reingeschubt, könnte man sagen. Und da hat es gezündet in ihnen. Es ist etwas geworden. Und wir können theoretisieren, wir können tagelang Vorträge haben in diesen Räumen. Es fängt erst an, wenn wir uns bewegen, wie heisst, Neuland betreten, uns bewegen und das machen, was Jesus uns schickt. Es darf nicht Theorie bleiben. Erst im Dienst für Gott entfaltet man uns. Wir müssen das einfach wirklich realisieren, Gott will uns nicht plagen, wenn er uns einen Dienst gibt. Sondern er will uns beschenken. Das war Petrus. Ich berichte jetzt aus Markus 10, Vers 28. Der Petrus hat ja eine Fischerei gehabt, dort am See Genezareth. KMU, könnte man sagen. Er hat Angestellte gehabt, er hat auch Familie gehabt, also eine Frau wenigstens, bei den Kindern wissen wir es nicht. Und da plötzlich kommt Jesus und sagt Petrus, folg mir nach. Und er lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus. Und irgendwann einmal hat es ihn dann doch auch ein bisschen beschäftigt und er sagt, ich lese jetzt, wir haben alles aufgegeben und sind dir nachgefolgt. Und so fragt du, hey, was bringt uns das? Was bringt mir das? Jesus erwiderte, ich versichere euch. Jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt, in dieser Zeit, alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der zukünftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Auf den ersten Blick kannst du verlieren. Es heisst da mitten unter Verfolgung, das klingt jetzt auch nicht so gut. Und dann sagt Jesus, Petrus, 100-mal mehr. 100-mal mehr als sonst findest du. Und zwar jetzt schon. Nicht einmal im Himmel, dort ist es vielleicht 1000-mal mehr. Aber 100-mal mehr schon jetzt. Wenn du an dem Platz bist, wenn du das tust, was du selbst tust, was Gott vorbereitet hat. Übertreib da, Jesus. 100-mal mehr. Als ich etwa 18 war, hat mich Jesus herausgefordert. Ich war in der Ausbildung als Elektroniker. Es ist mir gut gegangen. Ich hatte meine Pläne. Und plötzlich sagt er, stopp. Wir Pfarrer. Das war nun wirklich das Hinterletzte, was wir uns vorstellen konnten. Wirklich schwierig. Und jetzt ist es gelaufen. Jetzt schaue ich zurück. Man muss sagen, Jesus hat es verhebt. 100-mal mehr. Ich muss sagen, ich weiss nicht, wie es anders gelaufen wäre. Ich weiss nur, ich will es nicht anders. Es war einfach stark. Ich will nichts anders. Ich finde es so gross, der Weg, wo Jesus mit mir gegangen ist. Und dann überlege ich mir es umgekehrt und sage, 100-mal weniger wäre wenig gewesen. 100-mal weniger wäre wenig gewesen. Und dann denke ich, ich habe die anderen, meine Kollegen vielleicht, wo einfach ihren Weg gegangen sind und vielleicht mürrisch alt worden sind. Und sage Jesus danke. Bei dir ist es gewesen. Und ich möchte nichts anderes, als bis am Schluss bei dir bleiben. Es kommt vielleicht die Frage, ja, aber wie denn? Was denn? Wie kann ich wissen, was Gott will, wo der Weg durchgeht? Dass es wirklich sein Platz ist, wo er mich beschenkt. Ist gar nicht so schwierig. Petrus beschreibt es nachher im Petrusbrief, im ersten von seinen Briefen, im Kapitel 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also zuerst einmal ist es einfach. Petrus sagt, jeder soll mit den Gaben dienen, die Gott ihm gegeben hat. Gute Verwalter sein, die gut einsetzen. Da musst du gar nicht so weiter mal suchen. Wir haben ja eigentlich alles von ihm. Überleg dir mal, wie ein kleines Baby ist, wenn es geboren wird. Und das hat ausser sich selber nicht viel. Und alles, was jetzt bei dir unterdessen dazugekommen ist, dass du es geschenkt bekommen. Ist ziemlich viel, oder? Und das hast du alles von Gott bekommen. Auch deine Fähigkeit, vielleicht zu arbeiten, Musik zu machen und was auch immer. Ist von Gott bekommen. Und jetzt dir mit dem. Er hat es ja gegeben. Da musst du jetzt gar nicht weit suchen. Da kannst du das erste Mal gerade mal dran. Brauch's. Und dann kann es aber auch noch speziell sein. Und da möchte ich gerne ein bisschen beim Nachdenken mithelfen, was könnte bei dir sein. Ein grundsätzlicher Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist, Liebe zu schenken. Das heisst, die Liebe, die wir selber von Gott leben drin, hoffentlich, die einfach weiter zu schenken, die auszustrahlen, das ist generell. Aber vielleicht hast du ganz eine besondere Gabe an diesem Punkt. Es gibt so Leute, die würden jetzt zum Beispiel nie dafür stehen und etwas sagen. Meine Frau wäre so jemand. Die würde jetzt da nichts sagen. Aber die würden euch alle einladen zum Essen und Gastfreundschaft und helfen, wer Hilfe braucht und so weiter. Und vielleicht hast du diese Gabe auch, eine ganz besondere Gabe, Liebe zu schenken. Dran zu bleiben, wenn es oft mühsam ist, Liebe zu schenken. Wenn du diese Gabe hast, dann mach es, dann ist vielleicht das, was Gott dich eingestellt hat. Besonders schon das vorbereitet hat, dass du drin lebst. Ein anderes Beispiel, auch generell. Jesus hat uns geschickt, um von ihm Zeugen zu sein. Das heisst, weitergeben vom Glauben, von Jesus und so weiter. Das gilt generell, wobei manchmal bin ich da wirklich kein Held. Wie manchmal bin ich schon feig gewesen und muss sagen, hey, nochmal, jetzt hast du wieder Chancen verpasst, hast dich wieder geschämt und weiss was alles. Ich will aber nicht aufgeben. Ich will immer wieder sagen, Jesus, ich stehe gleich wieder zur Verfügung, auch wenn ich wieder mal enttäuscht bin an mir selber. Aber vielleicht bist du ganz anders. Es gibt Leute, die haben immer so ein paar Schriften bei sich und Salig und sehen es Leute und können auch ganz viel besser als ich mit anderen über den Glauben reden. Dann hast du die Gabe von der Evangelisation, von der Mission. Wenn du die hast, bitte brauch sie. Statistisch gesehen, das weiss man weltweit, ist es etwa gleich, einer von 10 Christen hat die Gabe. Wenn du die hast, bist an dem Platz genau richtig. Vielleicht ist es irgendetwas in der Gemeinde. Das hat ganzen Haufen Sachen. in der Gemeinde, die da werden müssen. Wir sind ja alles, fast alles ehrenamtlich. Und vielleicht, ich weiss, Leute, die haben auch Freude am Putzen. Finde ich toll. Ist doch überhaupt nichts Minderwertiges. Die freuen sich, wie nachher wieder alles so sauber ist. Und manchmal ist das so verachtet und vielleicht ist es deine Gabe, dann tue sie mit Freude, weil Gott dich dort am meisten beschenkt. Oder noch etwas. Das Gebet. Vielleicht hast du da eine besondere Begabung, dass du ein Beterin oder ein Better bist. Vielleicht bist du auch schon älter, dass du nicht mehr so viel anders kannst. Oder bist du irgendwie eingeschränkt. Es ist ja verrückt. Wenn ich mir vornehme, zum Beispiel Zeit zu nehmen zum Gebet, dann ist es wie wenn sich alles dagegen verschworen hat. Dann kommt man da, Sinn, das muss ich ja schnell machen, das Telefon läutet sicher und so weiter. Und wenn das Gebet in der Gemeinde ist, habe ich sicher Kopfweh und mag ich jetzt heute nicht und so weiter. Alles verschwört, ist ja nicht erstaunlich bei dieser Kraft, die Jesus sagt, die das bewirkt, wenn man betet. Da kommt es wirklich darauf an. Vielleicht hast du die Gabe oder auch die Zeit zum Beten. Ich gehöre zu denen, die oft nicht so viel und gut schlafen zur Nacht. Da kann man sich ärgern oder Schäfli zählen oder beten. In der Bibel steht, wenn ich wach liege, so denke ich an dich. Vielleicht hast du die Gabe vom Wachsein zum Beten. Dann mach's. Oder vielleicht steht plötzlich Gott mit seinem Weg wie bei einem Petrus oder wir haben jetzt hier in Zefredike in unserer Gemeinde haben wir zwei junge Paar, die wir ausschickt als Lang- oder ausgeschickt haben, anfangs Jahr jetzt, als Langzeitmissionar. Die eine auf Südamerika und die andere auf Afrika. Weil Gott in den Weg gestanden ist und gesagt hat, ich schicke euch. Vielleicht bist du. Vielleicht braucht er dich. Dann gang, mach nichts anderes, wo vielleicht gar nicht dein Job ist, sondern mach's. Neuland, habt den Mut, für neues Land dich herausfordern zu lassen. Und nicht zuletzt, und das sage ich jetzt ganz bewusst, ich finde das cool, dass wir auch mit unserem Geld Gott dienen können. Was kann ich denn dafür, dass ich im reichsten oder zweitreichsten Land, je nachdem, wie man es rechnet, von der Welt lebe? Ich finde das toll. Ich finde das absolut schön. Und damit habe ich einen Haufen Möglichkeiten, mit dem Geld auch Gott zu dienen und auch Menschen weltweit und so weiter, was dann eben Gott mir aufs Herz legt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, habe ich da Gott schon am stärksten erlebt. Im Bereich, was er uns beschenkt hat, auch mit Materiellen. Einfach schöne Erfahrungen, konkrete Erfahrungen mit Gott und so weiter. Und vielleicht weisst du, vielleicht ist bei dir nochmal etwas ganz anderes, aber dann mach's. Hab Mut, auch einmal das alte Gleis zu verlassen. Das, was immer so normal ist, wo du vielleicht schon seit Jahren drin bist, wo du eingerichtet hast. Bist du noch bereit, aus dem alten Gleis rauszugehen, Richtung Neues zu wagen? Neuland. Und ich will eigentlich so jetzt abschliessen. Ich will, dass wir einfach mal Zeit haben, vielleicht kannst du mit Gott reden oder vielleicht kannst du auch still nur nachdenken und fragen, Gott, habe ich mir es bequem gemacht? So wie der David. Das ist nicht gut. Wie du dir es eingerichtet hast, vielleicht weisst du, es ist nicht gut. Dann kehr um. Und geh ganz neu an den Platz zurück und sagst, Gott, wo hast du mein Leben vorbereitet, dass ich drin leben soll? Wo ist mein Platz von dir? Dann dort bist du genau richtig. Nur dort. Ich würde dann die Zeit mit einem Gebet abschließen. Ich bin so froh, Jesus, dass du jetzt einfach mit jedem persönlich redest. Du hast ja den Draht zu jedem durch den Heiligen Geist. Und ich möchte hören, hilf jedem zum Hören. Wo du schon alles vorbereitet hast. Und wo wir auch merken, wenn wir dort sind, dann schenkst du 100-mal mehr, als wir sonst irgendwo gewinnen. Wir möchten dir vertrauen. Wir möchten Mut haben. Auch für Neues. Denn du gehst immer weiter und wir werden dir folgen. Möchte ich bitten, dass du uns führst, so dass auch dein Reden am Schluss konkrete Wirkung hat. Auch Nägel mit Köpfen da sind, die dann heben. Hilf uns dazu. Amen.